Happy Shooting Folge 903. Wenn es Puff macht. Die heutige Folge wird euch präsentiert von...
Von Detlef.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Kannst du nicht in den Titel quatschen?
Quatsche mir in die Intro. Natürlich kann ich das. Hast du gerade gesehen,
dass
ich das
kann? Mann, Anarchie hier. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, nee, Heiko war ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
Voll der Punk. Gibt's ja gar nicht. Schlimm.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Also Klaus sagt, dass das bei Ekel Alfred ein Punsch war und kein Rumtopf.
Korrekt, da hat er recht.
Was ist die erste Frage an euch hier? Kennt ihr rum? Seid ihr Generation Rumtopf? Kennt ihr das noch? Rumtopfen. Wir hatten in der Pre-Show gerade darüber geredet, was man sich übers Eis tun darf oder nicht. Und meine Eltern hatten das früher noch. Jetzt nicht mehr, aber.
Ein Rumtopf. Ja, stimmt. Bei
dann immer die Früchte essen. Tja. Wir sind's. Hallo.
Hallihallo.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Und zwar wieder Dienstag. Heute ist der 15.07.2025. Ich bin der Chris.
Und ich bin der Boris.
Und wir machen einmal die Woche hier Fotografie. Rund um das Thema Fotografie. Ihr findet uns auf happyshooting.de. Ihr findet uns natürlich auch auf den Videoplattform YouTube oder Twitch. Guck mal, wie toll ich das hier einblenden kann. Und außerdem dürft ihr uns natürlich auch auf den Social Media verfolgen. Da wäre zum Beispiel Mastodon angesagt. Da ist nämlich unser Happy Shooting Hauptaccount. Also wer uns da folgt, der kriegt dann auch hier entsprechende Notifications. Und ja, außerdem sammeln wir immer gerne euer Feedback oder eure Fragen, was ihr so an Gedanken zur Sendung habt. Und deshalb ist heute Detlef Sponsor, weil der hat nämlich das hier geschrieben. Der hat gleich mal vier Themen in Feedback gemacht. Sag mal, normalerweise wollen wir ja lieber so ein Thema pro Feedback, was ihr übrigens loswerden könnt auf happyshooting.de/hi. Er hat vier reingeschrieben. Ich lese mal vor. Es ist mal wieder an der Zeit, auf einige Themen und Gedanken der letzten Sendungen kurz einzugehen, die sich bei mir im Kopf angesammelt haben. Die stählerne SD-Karte. Hat mir drüber geredet. Diese Rugged, nicht kaputt.
Was war das? Lexware oder sowas? Diese feste. Ich wollte. Meine Gegenfrage wäre jetzt: Hast du die silberne oder die goldene? Aber also, wollte ich auch gerne haben. Also fühlt sich gut an,
sagt er, ne? Schreibt, jetzt habe ich sie, fühlt sich prima an, ich bereue nichts. Wer weiß, was bei meinem Bergtouren in den Abruzzen letzten Monat ohne dessen Robustheit mit meinen Daten alles passiert wäre. Na gut.
Siehst du voll.
Kannst du machen. Dann Thema Geodaten an, aus auf dem Smartphone. Da hattest du ja das Problem, dass dir deine...
Die Settings waren abgeschaltet.
Settings irgendwie ausgeschaltet waren. Hier bin ich mit einem Sony Xperia unterwegs und dieses macht diesbezüglich eigentlich, was es will. Konkret verliert das Phone immer wieder sporadisch die Einstellung, dass die Geodaten mit dem Bild hinterlegt werden sollen. Und da ich das nicht gleich merke, habe ich auch ordentliche Lücken. Bei echten Touren nicht weiter schlimm, da ich meine Kamerabilder beim Bearbeiten zusammen mit den Tracks meines Wandernavis ergänze und hier ohne Zusatzaufwand auch die Handybilder wieder georeferenziere. Nervt trotzdem und erst recht, weil ich nicht weiß, warum das so ist.
Also zumindest jemand hier, der das gleiche Problem hat am iPhone, dass immer mal das Setting wieder weg ist. Ist wirklich spannend. Ja, wir werden das weiter beobachten.
Offensichtlich. Dann drittens Lightroom Classic und die neue Funktion Entfernen von Spiegelungen. Mhm. Wie praktisch, dass die manchmal mit dem Smartphone im Gegenlicht entstandenen Flares und Schleier auch rechtssicher damit entfernt werden können.
Oh, spannend.
Okay. Dabei finde ich gerade so Gegenlicht, Flares und so weiter, finde ich ja immer
manchmal will man charmant. Sie auch. Mhm. Aber nicht immer will man sie.
Aber gut, dich zwingt da niemand, diese Funktion anzuwenden. Der vierte Punkt, interessante Ausführungen zum neuen Teleobjektiv. Boris ist ja nun wieder Feuer und Flamme, was Fotografieren angeht. Hihi.
Ja, wir haben jetzt am kommenden Samstag auch wieder einen Ausflug geplant. Da geht es dann nochmal zu den Tierchen. Diesmal werden wir eine andere Runde machen und dann werden wir wieder Telefotos machen. Ja.
Genau. Und dann noch Punkt 5, kleine Spende, die Überweisung von 14.07. Danke, das ist sogar gar keine kleine Spende, sondern ja. Das ist substanziell. Also vielen, vielen Dank. Alle Spenden sind natürlich substanziell. Richtig. Aber deshalb bist du heute Sponsor der Sendung, weil das ist einfach mal richtig cool.
Ja, vielen Dank, Detlef.
Zweiter Sponsor ist Heiko, da kommen wir aber gleich noch dazu. Mhm. Ja, wenn ihr Fragen, Hinweise und so weiter habt, ne, happyshooting.de/hi, es geht weiter, da hat uns nämlich dann der Jens auch noch geschrieben, hi zum Adobe-Abo-Thema, es ist eigentlich noch schlimmer, je nach, also da ging es letzte Woche drum, dass Adobe ja heimlich die Kosten anzieht, indem sie die Credits reduzieren, die man für die KI-Funktion hat.
Diese Firefly-Credits. Und, mhm.
Es ist eigentlich noch schlimmer, je nachdem, was benutzt wird. So ist in meinem alten 20 GB Foto-Abo auch noch Adobe Express Premium enthalten, in dem neuen leider nicht mehr. Oh. Kostet jetzt auch 12 Euro im Monat. Mit den üblichen Amazon-Rabatten wäre ja das Foto 1 Terabyte-Abo günstiger als das alte 20 GB Bestands-Abo, was ja nun den vollen Adobe-Preis kostet. Da werden gegebenenfalls einige drüber stolpern. Ob was Fesco oder Premiere Rush habe ich bei meinem 20 GB Abo auch noch in den neuen Abos drin ist und sind, was drin sind, habe ich noch nirgends finden können. Unübersichtlichkeit ist das neue Modell bei Adobe. Macht weiter so, Jens.
Das ist mir aber auch neu, dass das alles in dem 20 GB Abo drin ist, weil ich habe ja auch das 20 GB Foto Abo und ich habe halt ja, Lightroom, Lightroom Classic und Photoshop.
Also Unübersichtlichkeit, ich glaube, die haben sich da eine Scheibe abgeschnitten von den Handyverträgen aus den 90ern. Ja,
wahrscheinlich. Demnächst dann bei Adobe im Jamba-Spar-Abo.
Genau, mit Crunchy Frog. Ne, das war jemand anders. Egal. Und dann hat noch geschrieben Marius, hallo Boris, hallo Chris, zum Objektiv 5-Teiler in 8 Teilen. Das geht an dich, Boris. Mhm. Im Vergleich zur EM1 Mark III kann ich dir mehr als zustimmen bezüglich AF-Geschwindigkeit, Präzision und Tracking. Die heutige OM1 von 2023 und die Mark II derselben sind eine gänzlich andere Liga als die EM1 Mark III bezüglich Autofokus, dem Sucher und auch in der Lowlight Performance, BSI und Quadpixel, also Sensor. Ne?
Okay.
Ist dann anders. Ein Vergleich spannend. Zur Canon kann ich nicht ziehen, da ich keine mein eigen nennen kann. Nichtsdestoweniger trotz eine tolle Kombi, die du dir zugelegt hast, Boris. Jetzt aber zum eigentlichen Thema.
Warte, bis dahin erstmal. Erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback, weil wie gesagt, ich habe ja keine OM1 hier, schon gar keine Mark II und habe jetzt auch nicht vor, noch eine zu kaufen, weil ich bin ja erstmal bedient. Aber das ist eine interessante Information. Backside Illuminated, also BSI, umgedrehter Sensor wegen besserem Lowlight. Das hätte ich wissen müssen, weil ich habe das ja alles mal protokolliert, was da gemacht ist, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Also danke dafür. Das mit dem Quadpixel sagt mir jetzt nichts. Ja, das wäre natürlich wirklich interessant, da mal einen Vergleich anzustreben. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber danke.
Und dann schreibt er weiter, jetzt aber zum eigentlichen Thema bezüglich Blende und Brennweite. Wie verändert sich die Freistellung durch Hinzufügen eines Telekonverters zwischen Objektiv und Sensor? Alles folgende rechne ich auf Vollformat. Wenn ich bei einem 300 mm F4 Micro Four Thirds einen Zweifachkonverter zwischenschalte, erhöhe ich den Kropffaktor von 2 auf 4, also im Bildausschnitt.
Ja.
Reduziere die Blende, also die Lichtstärke von F4 auf F8 und habe die Unschärfe eines 300 mm F8 oder habe ich einen Knoten in meiner Denke. Macht weiter so, 321 Happy Teleshooting, Grüße. Marius, PS, ich habe überlegt, mir genau das 300 mm F4 zu kaufen, nachdem ich damit Porträtaufnahmen gemacht habe. Motiv, super scharf, Freistellung, Sahne und dann noch nahaufnahmetauglich. Ja, aber wie ist das jetzt mit dem Telekonverter?
Was einfach, macht ihr da? Einfach multiplizieren. Das ist natürlich jetzt hier doppelt, weil Micro Four Thirds hat dann schon den Crop Faktor 2. Also wir gehen jetzt immer von Vergleich auf Kleinbildformat aus. Dann hast du mit dem 300 Blende 4, also 300 mm F4, das Äquivalent eines 600 F8. Das ist erstmal so. Also du hast eine Freistellung wie ein 600er F8 am Micro Four Thirds. Solltest du jetzt noch einen Zweifachkonverter dazwischen schalten, dann hast du quasi ein 1200 F16 von Freistellung und von Licht. Also einfach immer nur multiplizieren mit dem Kropffaktor oder dem Verlängerungsfaktor. Ist relativ easy.
Ganz einfaches Mathe. Mhm.
Ganz richtig
verstehe. Gut, Ja, kommen nachher noch zwei am Ende der Sendung.
Und
die haben wir thematisch nach hinten gepackt.
Und das 300 F4, ne, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Canon, was ich mir geholt habe, ich habe ein 200 bis 800. Das hat am langen Ende bei 800 eine Blende 9. Hier hast du halt ein 600 Blende 8. Das dürfte ungefähr vergleichbar sein mit dem, was ich hier halt auch habe. Und ja, in der Tat, da hast du eben noch sowas wie eine Freistellung in dem Bereich. Also mach ruhig, ist mit Sicherheit Sahne.
Hm?
Und vor allen Dingen noch transportabel an Micro Four Thirds und so.
Alles klar. Also, habt ihr auch Fragen oder Gedanken oder sonst was? happyshooting.de/hi.
Jawohl.
Sehr schön. Ich hab Technik recherchiert. Du erinnerst dich, in den einigen der letzten Sendungen gab es immer wieder so einen kurzen Aussetzer bei mir. Das habt ihr im Audio dann dadurch gemerkt, dass ja, ich kurz weg war.
Glücklicherweise war der Aussetzer ja nicht bei dir, sondern nur auf deiner Seite. Aber der war eigentlich am Rechner, der Aussetzer.
Ich bin völlig da, aber die Technik hat nicht mitgespielt. Und mein Verdacht, dass das irgendwas mit USB und so zu tun hat, da musste ich dann doch mal etwas gründlicher recherchieren. Und habe dann mit Hilfe diverser Dinge und Systeme und Recherchemöglichkeiten habe ich dann gesucht und bin auf was ziemlich Obskures gestoßen, was gar nicht so obskur ist möglicherweise. Und zwar ging das los, als ich hier von dem M2 MacBook Air auf das M4 umgestellt habe. Davor hatten wir das nicht.
Genau.
Und es scheint tatsächlich im M4 oder in der Kombi aus Hardware und Software einen sogenannten Renegotiation-Bug zu geben. Da wird unter irgendwelchen Bedingungen bei längerem Dauerbetrieb, also lange Streaming-Session, die das USB verwendet, da wird ja dann, also hier Video und Audio geht über eine USB-Verbindung, und da wird nach 30 oder bis zu 90 Minuten irgendwo dazwischen aus irgendwelchen Gründen kurz zurückgesetzt. Und da verschwinden die Geräte kurz vor einer halben Sekunde oder so. Und die Symptome sind exakt die, die wir hier haben oder die ich hier habe. Und es gibt so ein paar Auslöser. Das eine ist so eine gemischte Topologie, wenn du mit dem einen über den Bus und mit dem anderen über den Bus reinkommst. Und ich habe hier so ein Thunderbolt-Hub und aber eins war direkt am Rechner. Also war alles so ein bisschen gemischt hier. Bus-powered Geräte. Und also zumindest das ist hier bus-powered. macOS 15.0 bis 15.5. Also 15.5 ist die aktuelle Version. Zur Lösung, also momentan gibt es so eine halbe Lösung und das ist, wenn alle USB-Geräte quasi über ein Dock oder alle direkt am Rechner sind. Ich habe jetzt auch hier eine Lösung gefunden, mit der das geht. Also das hängt jetzt alles an diesem Thunderbolt-Dock dran. Und es gibt noch so ein paar Systemeinstellungen und so weiter. Und es gibt wohl in der aktuellen 15.6 Beta von macOS einen Fix dafür.
Oh,
also wenn die nächste
sehr außergewöhnlich
Version kommt, dann wird das hoffentlich gefixt werden. Jetzt hoffen wir mal, ob das heute ein bisschen stabiler bleibt. Ich habe, wie gesagt, die Sachen jetzt von der Topologie einfach über den gleichen Dock hier fahren und hoffen wir mal.
Wir drücken so die Daumen, würde ich sagen.
Ich auch. Dann kam bei der, jetzt müssen wir kurz Danke sagen, weil Sponsor Nummer 2 ist heute der Heiko. Und der Heiko hat uns, dir und mir, einen D20-Würfel geschenkt. Darf man die Würfel nennen? Ist egal. Also ein D20-Dingens. Und schreibt dazu, hallo Boris, hallo Chris. Da der Lichtworkshop ausgefallen ist, kann ich euch die Würfel leider nicht persönlich übergeben. Ja, der hatte sich nämlich angemeldet. Also kommen sie jetzt mit der Post. Ich hatte bei den letzten Aufgaben immer mal wieder das Gefühl, dass bei mehr als 10, aber weniger als 20 Teilnehmenden das Auswürfeln recht zäh war. Findste? Meinste?
Ich höre da einen leisen Wink mit dem Zaunpfahl zwischen den
Zeilen. Dafür haben wir doch Kapitelmarken. Na, hier habt ihr jetzt jeder einen D20, mit dem ihr euch das ersparen könnt, wenn ihr wollt. Ich hoffe, er ist groß genug für das Video. Also D20, das heißt, wir werden ab jetzt, wenn hier eine Zahl größer 10, aber kleiner 20, kleiner 21 kommt, dann werden wir einfach mit dem Ding hier würfeln.
Korrekt. Jetzt haben wir natürlich den nicht im Videobild, ne? Also Tabletop-Kamera haben wir hier noch nicht.
Ja, aber man kann, also ja, da müssen wir uns schon vertrauen, dass wir würfeln auch sagen. Aber hier, also zum Zeigen ist der natürlich, guck mal, das im Vergleich, das andere hier, ich habe ja so einen ineinander geschachtelten Würfel, also mit zwei Zehnern, ein Innen, ein Außen und das hier, also das ist schon eine Ansage hier.
Der ist schon groß, ja.
Ja, sehr, sehr cool. Also,
ich hatte ja schon D20. Ich hatte ja ein paar Mal vorgeschlagen, dass wir D20.
Ja, aber ich hatte ja keinen.
Aber du hattest ja keinen. Guck mal, das ist mein D20. Ich halte den mal in die Kamera. Außerdem, und das ist der, den uns Heiko geschenkt
hat. Ist natürlich die Frage, ob Heiko hier irgendwie, ob das Ding auch wirklich 20 gleichmäßig aus, also statistisch gesehen, oder ob Heiko den irgendwie getürkt hat, damit er dann in Zukunft mit seinen Bildern, die dann eher so in den unteren Ziffern submitted sind, dann höhere Chancen hat.
Meinst du, er timet dann, wann er sein Bild hochlädt?
Nein, das unterstelle ich nicht.
Glaube ich nicht, nein.
Also Heiko, tausend Dank, das war eine schöne Überraschung, cool.
Ja, ich fand das auch sehr lustig, weil ich hatte plötzlich was im Briefkasten. Ich denke, ich warte doch auf gar nichts, komisch. Ja, war lustig.
Ja. Gut, dann haben wir einen Moment, das öffne ich hier kurz. Noch ein paar News-Items. Und dann ist eigentlich schon fast rum. Bis auf die zwei, drei Themen, die wir noch haben. Also, erstes Thema ist die Fujifilm X-Half.
Ja.
Die war ja so gemischt betrachtet worden. Also da kam schon einiges aus dem Profilager, wo sie ist ja, weiß nicht, die Auflösung und
kein Wechselobjektiv, ein Zoll
kein Wechselobjektiv Sensor, und alle möglichen Kritikpunkte. Mhm. Großer Kamerahändler in Japan, Map Camera, bei dem war zumindest die Fuji X-Half die meistverkaufte Kamera in Japan bisher. Also die muss da richtig abgehen. Scheint sehr, sehr gefragt zu sein. Und ja, also da scheint so allgemein irgendwie sich der Eindruck zu verfestigen, dass sie damit einen Nerv getroffen haben. Mhm. Lassen wir uns einfach mal so hier stehen. Das wird dann mit Sicherheit auch irgendwann mal so in so offiziellen Statistiken landen und so weiter. Also wundern tut's mich nicht.
Wir haben ja auch ein bisschen gekrittelt, ich hauptsächlich, so ob der technischen Ausstattung. Aber als wir sie dann hier vorgestellt haben, mussten wir ja doch beide, gerade im Vergleich mit Mitbewerbern in diesem Bereich, zugeben, die haben das mal wirklich konsequent zu Ende gedacht und haben das sehr, sehr hübsch umgesetzt. Und beide würden wir gerne mal so einen Tag mit so einer Kamera losziehen. Also das sagt auch
mit
schon
mit Sicherheit. Was. Aber du darfst halt wirklich nie vergessen, dass die reinen Spezifikationen, die technischen Specs halt alles, aber nicht alles sind. Also die sind halt, ja, wie sich's anfühlt, was für ein Lebensgefühl das Ding ausstrahlt. Ich meine, das ist bei vielen Dingen so. Wir machen ganz viele dieser Entscheidungen, sei das jetzt ein Autokauf oder sonst was, machen wir aus dem Bauch, fühlt sich's richtig an und dann wird das rationalisiert. Ja, aber hier die Zahlen und so. Mhm. Warum soll das bei so einer Kamera anders sein?
Na klar. Also, Hannes sagt übrigens, ist in seinem Besitz. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, sehr schön.
Cool, kannst gerne mal berichten.
Genau, mach mal Fotos damit und zeig mal her.
Ganz genau.
Aber wie gesagt, es geht nicht nur um das Resultat, sondern der Prozess.
Ja, wie fühlt sich's an?
Wie fühlt sich's an? Und auch der Prozess, wie komme ich zu meinen Bildern? Das habe ich spätestens beim Analogfotografieren gemerkt. Der Prozess ist einfach verdammt wichtig bei dem, was du da tust und ist dann zumindest für dich auch Teil des Bildes und vielleicht auch für die Betrachtenden. Irgendeiner Form.
Absolut.
Ja, und dann gibt es von Fuji zwei neue Kameras. Juhu! Und zwar zwei Infrarotkameras. Eine GFX 102 Infrarot und die XH2 Infrarot. Und die sind speziell, die sind gar nicht im, so wie ich das mitbekommen habe, gar nicht im normalen Handel zu bekommen, sondern die sind speziell für forensische, wissenschaftliche und kulturelle Anwendungen konzipiert. Also geht es wahrscheinlich um spezielle Digitalisierung von Dingen und so weiter. Mhm. Und ja, umgebaut sind sie also quasi ganz klassisch. Die haben halt den Infrarotfilter nicht mehr und sind entsprechend angepasst.
Also keine Infrarotkamera im Sinne von Wärmebildkamera oder sowas.
Nein.
Eine Kamera, wo einfach der Sperrfilter entfernt wurde, wo man dann so diese schönen leuchtenden Bäume und sowas kriegt im Sommer und solche Spieße.
Genau.
Ja,
also letztendlich hast du normalerweise so ein Cutoff bei 780 Nanometern und die gehen halt noch ein gutes Stück weiter. Mhm. Und normalerweise wird dieses Infrarot ja mit einem Filter weggeschnitten, damit es nicht irgendwo sich negativ auf die Farben auswirkt. Ne?
Ja.
Weil du brauchst das da nicht, weil das ist ja nicht mehr sichtbar.
Mhm. Ja? Ja, es gab ja bei Leica auch was, wo dann dieser Ultraviolettfilter fehlte oder nicht stark genug war und dann schwarze Kleider plötzlich dann eben lila, violett wurden und das will man halt nicht.
Ja, und da geht es jetzt in diesem Bericht hier noch eben, was das macht und wie man es verwenden kann und so weiter. Und stellt sich raus, du kannst die noch nicht mal so, also du kannst die nicht einfach im Laden kaufen, sondern die werden aus irgendeinem Grund, musst du da eine Nutzungsvereinbarung noch unterschreiben.
Okay.
Don't ask me exactly warum, aber du sollst da zumindest, also sie wollen das irgendwie, wollen sie wissen, wo die Dinger so eingesetzt werden. Naja.
Kurios, aber gut.
Vielleicht erklärt es uns ja jemand.
Spannend.
Vielleicht ist es so eine Art Selbstschutz, weil du musst ja mit der Kamera anders umgehen und vielleicht vertrauen sie den Leuten nicht, die dann sagen, oh geil, Infrarot, und dann nicht wissen, was sie tun sollen oder so.
Und dann glauben, sie können irgendwelche Wärmelücken in ihrem Haus damit entdecken und dann geht das gar nicht.
Ich habe keine Ahnung, aber du hast ja auch gerade in die falsche Richtung gedacht.
Ja, als ich Infrarot gehört habe, habe ich an was anderes gedacht. Ja, ganz genau.
Siehst du?
Vielleicht ist es einfach die analoge Variante der Telemetrie. Einfach mal abchecken, wer ist das, was machst du damit, erzähl doch mal. Zielgruppen checken. Warum nicht?
Tja.
Apropos Zielgruppe, du bist ja Drohnenpilot, Ausgebildeter.
Ich habe einen Brief bekommen. Mhm. Also nee, eine E-Mail bekommen. Vom Luftfahrtbundesamt. Und dachte so, hä? Warum kriege ich jetzt vom Luftfahrtbundesamt einen Brief? Mach den auf, steht drauf, Gebührenbescheid des Luftfahrtbundesamtes. Sehr geehrter Christoph Marquardt, Sie haben ab dem 18. Juni 2021 eine oder mehrere der nachstehend aufgeführten gebührenpflichtigen Leistungen des Luftfahrtbundesamtes in Anspruch genommen. Welche Amtshandlungen oder Amtshandlungen Ihnen konkret berechnet werden, können Sie Ihrem persönlichen Kostenbescheid in Ihrem Nutzerkonto entnehmen.
Also lag das nicht mal dabei in dem Brief?
Nee, lag nicht dabei. Nachfolgend finden Sie eine allgemeine Übersicht der Gebührenleistung. Und dann werden aufgeführt, also es geht um den Drohnenschein. Mhm. Geht es. Es wird nur so ein Katalog aufgeführt, was es kosten könnte. Also Registrierung als natürliche Person 20 Euro, Registrierung als juristische Person 50 Euro, Online-Theorieprüfung und Ausstellung eines EU-Kompetenznachweises A1-A3 25 Euro, Ausstellung eines EU-Fernpilotenzeugnisses A2, Betriebskategorie offen 30 Euro, Ausstellung eines EU-Fernpilotenzeugnisses STS, Betriebskategorie speziell 30 Euro, Verlängerung oder Änderung eines Fernpilotennachweises 15 Euro. Die Gebühren ergeben sich aus Paragraph 2 Absatz 1 Luftkostenverordnung im bla 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 bla. Amtsdeutsch. Ich habe natürlich diese Liste gelesen und dachte erstmal, das wollen jetzt alles von mir haben? Was ist denn hier los? Tja.
Es ist keine Kostenaufzählung, die dann summiert wird, sondern das sind alles Einzelposten und irgendeine davon wird dir berechnet.
Ja. Ja, ich genau. David schreibt, mit der Drohne zu schnell geflogen und geblitzt worden. Nee, das war es nicht. Ich dachte zuerst an, oh, da scammt mich jetzt jemand, weil
ja.
Das
hätte ich auch
das immer nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Das ist jetzt ja, also 4 Jahre ist das her mit dem Drohnenschein. Und ich habe den am 21.07.21 gemacht, den sogenannten kleinen Drohnenschein, den wahrscheinlich die meisten gemacht haben. Und damals war das auch noch irgendwie recht unklar, was das jetzt kosten wird. Dass es was kosten wird, war klar. Und musste aber erstmal so ein bisschen Recherche betreiben. Bin dann über diverse Foreneinträge zu dem Thema gestoßen und also stellt sich raus, die haben das Recht, dafür Geld zu verlangen. Das haben die damals auch irgendwie auf ihrer Website gesagt, dass da noch was kommt, wenn dann die Luftfahrtkostenvereinbarung irgendwie angepasst ist, weil das war damals relativ neu alles. Und da gab es auch in der FAQ damals, die kann man noch irgendwie über eine Wayback-Maschine oder so finden, gab es auch noch so eine Frist von jetzt kostet noch nichts, also so eine Gratisfrist irgendwie. Die ist aber irgendwie kurz bevor ich diesen Drohnenschein gemacht habe, ist die quasi irgendwie abgelaufen. Also es ist rechtens und letztendlich war es dann ein Bescheid über 45 Euro. Das heißt 20 Euro als Person registriert und 25 Euro, um eine Fernprüfung zu machen. Also sprich, ein Webformular auszufüllen und
dass du verstanden hast, wie man
lassen damit die sich mit 25 Euro bezahlen, ja, dass du da so ein Formular ausfüllst.
Ich habe verstanden, und, dass ich niemandem mal in den Kopf fliegen soll damit. Dankeschön, macht 25
Euro. So ungefähr, Euro. Genau. Recherche war also hat rausgefunden, es geht eben um diesen Kompetenznachweis A1, A3, so ist das offizielle Titel davon. Und damals gab es das kurzzeitig kostenlos, weil die Gebührenordnung noch nicht so richtig an das neue EU-Recht angepasst war. Mhm. Und die wurde also quasi so kurz bevor ich diesen Schein gemacht habe, kurz bevor ihn die meisten gemacht haben, wurde die angepasst. Das Interessante ist aber, die alten FAQ wurden erst später geändert. Das heißt, da stand tatsächlich noch drin, dass das gratis war. Aber ich wollte 45 Euro, wenn ich die nicht zahlen muss, will ich die auch nicht zahlen. Und das war der erste Knackpunkt, wo ich dachte, hat sich aber dann irgendwann rausgestellt, höchstwahrscheinlich ist die FAQ nicht rechtlich bindend. Die FAQ auf einer Website. Und das zweite Thema war dann, ja, aber jetzt ist es ja 4 Jahre her.
Verjährt, würde ich jetzt sagen.
Ist das jetzt verjährt?
Also wenn ein Handwerker nach 4 Jahren mit einer Rechnung kommt und sagt, ach so, übrigens, wir hatten auch noch Parkett gelegt, sorry, ich habe die Rechnung vergessen, dann würde ich sagen, Pech gehabt.
Ne? Ja, üblicherweise hast du auch 3 Jahre Verjährungszeit und zwar gilt die ab dem Ende des Jahres.
Okay.
Also ab dem 31.12.21 hätte die gegolten und dann plus 3 Jahre, wäre also Anfang 25 gewesen. Mhm. Aber auch da wühlt man sich dann irgendwann durch und da steht dann irgendwo in einem Gesetz, dass die Bundesbehörden das auf 5 Jahre
natürlich
ausweiten können.
Ja, wegen und der Faxe.
Wahrscheinlich und ich bin jetzt, also ich habe jetzt keinen Bock, das irgendwie auf eine ungewisse Euro. Position rechtlich irgendwie durchzuboxen und dann vielleicht irgendwann auf irgendwelchen Rechtskosten sitzen zu bleiben, also mit knirschenden Zähnen habe ich es bezahlt. Aber es ist schon doof, wenn so 4 Jahre später dann irgendwann noch so eine Rechnung eintrudelt, weil die Behörde, ich meine, die haben jetzt 4 Jahre gebraucht, um diese Rechnungsstellung in den Griff zu bekommen. Das musst du dir vorstellen. Die haben eine Datenbank, die haben eine Datenbank voll von diesen ganzen Vorgängen. Das läuft ja vollautomatisch, diese Registrierung und die Prüfung und so weiter. Das heißt, sie haben eine komplette Datenbank mit zigtausenden Registrierungen. Und es kann doch nicht so schwer sein, da jetzt irgendwo das in irgendwelche Prozesse zu integrieren oder dafür eine Rechnungsstellung zu basteln. 4 effing Jahre, das ist ja absolut.
Ist denen halt egal. Das ist ja, die müssen ja das Geld jetzt nicht irgendwie akut verdienen. Da wird jetzt peu à peu wird das abgerechnet. Da werden sicherlich einige hundert, wenn nicht tausend Rechnungen peu à peu rausgehen.
Ja, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt auch nochmal jeder einzelne Vorgang von Hand irgendwie angefasst werden muss. Also es war dann zumindest in diesem Konto, was ich damals eröffnen musste und wo ich natürlich immer noch mein Passwort habe und so weiter, war dann eben ein PDF zum Runterladen, was sehr offiziell ist und so. Und, ja, aber hallo, ne? Das ist schon.
Nicht ja. schlecht. 4 Jahre.
Nicht schlecht, dachte ich auch. Also solltet ihr sowas bekommen haben vom Luftfahrtbundesamt, weil ihr damals so einen Schein gemacht habt, ja, dann.
Ist kein Scam.
Es ist kein Scam.
Tja, herrlich. Wir haben gerade ein KI-generiertes Titelbild bekommen. Mit dir in einer Drohne durch den Blitzer.
Wir benutzen keine KI-Titelbilder, sorry. Aber schön, dass das
ist. Ich sehe das nicht so streng.
Ich schon. Lasst uns weiter gucken. Du hast.
Ja, Tanja hat hauptsächlich. Es geht um Alternative zu Lightroom Classic, um mal gleich das Thema zu setzen. Tanja hat bisher mit Lightroom Classic an ihrem Mac gearbeitet. Sie hatte bisher einen Intel Mac, ihr altes MacBook. Dann kurze Zeit mein altes MacBook, weil das ein bisschen flotter war. Und zwar hat sie mit der Lightroom, damals hieß es noch nicht Classic, Version 6 gearbeitet. Das war so die letzte Version, die man kaufen konnte. Und wie gesagt, am Mac mit Intel-Prozessor hat sie damit sehr, sehr gut arbeiten können. Das lief ganz gut. Und jetzt hat sie aber dieses Jahr ein neues MacBook bekommen, ein MacBook Air mit mit M3-Prozessor müsste das sein. Und da gibt es jetzt ein Problem, weil man kann jetzt zwar das Lightroom 6 auf diesem Mac mit M3-Prozessor installieren, mit, ich weiß jetzt nicht genau, welche macOS-Version das ist, irgendwas relativ Aktuelles. Und man kann es auch dazu bringen, dass es mit dieser Rosetta-Umgebung startet. Da ist aber das gar nicht so einfach, wie das normalerweise ist. Ja,
vor allem gibt es das nicht mehr lange.
Ja, noch ginge es. Ich habe es zum Starten bekommen, aber es läuft unglaublich ruckelig langsam und stürzt sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig ab. Also es ist nicht benutzbar, kann man so abkürzen. Und jetzt ist es so, was macht man? Also der naheliegende Weg wäre jetzt gewesen, ja mein Gott, dann legen wir ein Konto an und ich schließe noch ein Lightroom-Abo ab für Sie. Das ist dann halt so. Jetzt ist es aber so, dass Tanja tatsächlich sehr wenig macht mit dem Lightroom. Also wenn sie dann mal was damit macht, dann geht es eigentlich nur darum, die RAW-Bilder aus der Kamera in ein JPEG zu wandeln und vielleicht vorher ein bisschen an Farbe, Kontrast, Helligkeit, so solche Geschichten. Aber jetzt nicht, wie du und ich vielleicht ein Bild bearbeiten, also mit Farbkanälen oder Schwarz-Weiß-Konvertierung oder dies, das, macht sie alles nicht. Also Bild nehmen, JPEG exportieren. Und wenn irgendwo tatsächlich eine Belichtung mal daneben lag oder der Weißabgleich daneben lag, dann mal ein bisschen an ein, zwei Reglern zuppeln und fertig. Mehr passiert da nicht. Und das, was sie, also wenn sie das dann mal macht, ne, sie macht das ein paar Mal im Jahr. Also ich habe jetzt keine Strichliste geführt, aber wenn das mehr als 5-mal im Jahr ist, ist das wahrscheinlich schon oft. Also macht sie wirklich nicht oft. Und da wäre so ein Abo von Adobe eigentlich ja viel zu teuer für das bisschen. Die meiste Zeit liegt das einfach nur still in der Ecke, würde ständig irgendwelche Updates bekommen, obwohl sie es gar nicht benutzt. Fand ich dann irgendwie auch Quatsch und wäre nur so die letzte Not gewesen, wenn gar nichts anderes geht. Sie hat jetzt auch keine Bibliothek, die sie damit verwaltet. Ne? So wie bei uns, wo wir dann sagen, wenn wir jetzt irgendeine andere Software nehmen, was mache ich denn mit meinen ganzen Stichworten, mit meinen Sortierungen, mit meinen ganzen Sammlungen und smarten Sammlungen, was mache ich denn damit? Hat sie alles nicht. Weißt du, da werden die Bilder...
Also das OneFoto ist ja hauptsächlich folderbasiert, richtig?
Da kommen wir gleich zu, ja, ja. Also sie macht mit Lightroom quasi nichts. Ja, also quasi nichts. Insofern ist der Umstieg einfacher und jetzt haben wir geguckt, was könnte man denn machen? Und ich hatte bei den Klostergeistern-Workshops, hatte ich das Thema auch schon mal angesprochen, Frühstücks- oder Mittagstisch, ich weiß nicht mehr genau, mit wem ich da gesprochen habe. Du weißt, dass du gemeint bist. Da gab es nämlich einen Hinweis von einer Person, die sagte, sie würde das mit Irfan-View bearbeiten. Irfan View.
Das ist ein altes Windows-basiertes Tool, mit dem du sehr schnell durch Ordner browsen konntest, gibt es, glaube ich, immer noch. Also das war so ein richtig, also was Schnelleres kannte ich nicht damals, so ordnerbasiertes.
Das ist ein blitzschneller Bildbetrachter, so kenne ich den. Unter Windows habe ich den auch als Bildbetrachter, weil er sehr schnell Bilder aufmacht und man kann auch mal irgendwie ein Bild skalieren damit oder sowas. Aber das gibt es tatsächlich auch für den Mac und ist inzwischen tatsächlich mehr als nur ein Bildbetrachter, sondern man kann da schon recht amtlich Fotos mit bearbeiten auch. Also wenn es jetzt darum geht, mal heller machen, Farbe machen, hier ein bisschen dies, das, habe es mir nicht im Detail angeguckt, aber da geht schon ein bisschen was. Und dann als zweiter Tipp dazu die Software DigiCam. Cam mit K geschrieben, also Digi und dann K-A-M. Das ist ein Open-Source-Projekt, was quasi eine Fotoverwaltung und auch Bildbearbeitung ist. Und wer auch immer mir diesen Tipp gegeben hatte, sagt eben, er verwaltet die Bilder mit DigiCam, aber bearbeitet sie dann mit UrbanView, weil das dann wohl irgendwie noch schneller geht oder mehr mit möglich ist. Weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht auch Gewohnheit. Ja, und DigiCam ist halt,
Digital, wie gesagt, Asset Manager.
Ist eine Verwaltung von Bildern, ne, mit Stichworten und Bewertungen und Aussortieren und so Zeug. Und man kann damit genau wie bei Lightroom Classic auch einstellen, mit welchem Editor man denn die Bilder bearbeiten möchte, wenn man es in einem externen Editor bearbeiten möchte. Und das war dann die Empfehlung, nehmt doch DigiCam und zum Editieren dann UrbanView und dann ist doch alles tutti. DigiCam hat jetzt auch gerade ein Update bekommen, das können wir auch gerne in die Shownotes verlinken. Die haben jetzt auch halt, oder weiß nicht, ob sie es jetzt haben oder ob es jetzt verbessert wurde, aber KI-gestützte Gesichtserkennung zum Beispiel. Ich denke mal, dass es da auch um Verschlagwortung oder um Sammlung geht oder vielleicht auch für die Bearbeitung. Keine Ahnung, ich habe es mir nicht im Detail angeguckt. Naja, also das war so mein Plan. Im Urlaub, Tanja und ich setzen uns mal an den Rechner und schauen uns mal an, was möchte sie denn künftig benutzen. Am Ende muss sie das entscheiden, weil sie muss damit arbeiten für die Handvoll Mal im Jahr, wo sie das dann aufmacht. Und da muss ihr das sympathisch sein. Und dann haben wir
die. Du musst das vielleicht aber auch eine gewisse Dauerhaftigkeit haben, weil in einem halben Jahr willst du ja nichts Neues installieren müssen, oder?
Das wäre hilfreich, ja. Na. Und dann haben wir die Webseiten aufgemacht und haben uns mal das UrbanView angeguckt und haben das DigiCam uns angeguckt, also nur auf der Webseite die Screenshots angeguckt oder wenn verfügbar mal ein Video laufen lassen. Und dann hat Tanja mich so mit so einer Nullmimik angeguckt und sagt, du hast doch auch mal was von anderen Tools erzählt. Wie heißen die denn noch? Und ich hatte mal in einem Gespräch mit ihr erwähnt, dass OnOne Photo Raw als eine Alternative zu Lightroom Classic und das Luminar, wie auch immer jetzt der aktuelle Name davon gerade ist. Weil das beides halt Tools sind, die ja eine aufgeräumte Oberfläche bieten, die mehr als nur minimale Bearbeitung machen und die gerade bei Lumina eben auch mit wenigen Klicks zu sehr effektvollen Ergebnissen kommen können, wenn man das möchte. Muss man aber auch nicht. Und dann haben wir uns die Webseiten geöffnet von OnOne Photo Raw und die von Lumina Neo, so heißt es zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das angeguckt haben. Und OnOne Photo Raw hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgemacht haben, gerade eine Aktion mit knapp über 40 Euro für einen Einmalkauf. Und ich habe zu Tanja auch gesagt, ich sage, guck bitte nicht auf den Preis, weil ob das jetzt 40 Euro oder 140 Euro sind, ist völlig irrelevant.
Wir haben gerade so Sommerangebote.
Ja, ja.
Also auch Lumina.
Ja, die haben auch eigentlich ständig, also ist eigentlich egal, wann du da hinguckst, du zahlst eigentlich nie den vollen Preis, glaube ich. Aber die schwanken immer, die Preise. Und das war mit knapp über 40 Grad wirklich sehr günstig. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, scheiß auf den Preis, alles ist günstiger als ein Adobe-Abo. Ist also völlig egal, was ich da kaufe und einmal kauf ist eh sympathisch. Ich sage, lass dich davon nicht treiben, sondern guck's dir an. Und dann hat sie einfach nur von der Webseite das eine geguckt, das andere geguckt und hat gesagt, lass uns mal das OnOne ausprobieren. Das kam ihr einfach vom Webseitenauftritt am sympathischen rüber. Ich will das gar nicht werten, das ist so.
Die haben auch, glaube ich, also die Tools können ja auch alle sehr viel.
Alle,
also, ja, ja. Und wenn du keine super spezifischen Ansprüche hast, dann ja, kannst du mal rumprobieren, klar.
Genau. Und ich habe gesagt, du, für eins musst du dich entscheiden, mit dem du anfängst zu probieren. Und wenn du sagst, ist nichts, ich sage, die haben alle 30 Tage Demo. Wenn du sagst, ist nichts, dann können wir jederzeit ein anderes ausprobieren. Du hast ja keinen Katalog oder sowas. Also alles gut. Ja, also haben wir OnOne Photo Raw runtergeladen als Testversion. Und die Erfahrung bei On1 Photo Raw ist schwierig. Also ohne mich wäre sie aufgeschmissen gewesen. Und auch ich musste manchmal schon grübeln, was da gefragt wird. Weil du lädst es runter und dann kommt ein Installer hoch. Also ich glaube, das war nicht einfach nur Drag and Drop. Oder wenn es Drag and Drop war, dann fing es dann beim Starten an zu fragen. Da kamen dann relativ viele Dialoge mit irgendwelchen Erklärungen, mit Zusatzangeboten, mit Kauffragen. Also die wollen natürlich ein Upselling betreiben ohne Ende. Dann fragen sie dich halt, ob du die Bilder auch verwalten möchtest oder ob du nur auf der Platte browsen möchtest. Also da ist dann schon eine Entscheidung getroffen, ob du dann mit einem Katalog arbeiten willst oder ob du das nur als Browser nutzen willst. Wobei, auch wenn du mit Katalog startest, kannst du trotzdem auch browsen. Also warum nicht gleich einfach einen Katalog anlegen und dann später die Wahl geben. War ein bisschen schwierig, da Fragen zu beantworten, von denen man zu dem Zeitpunkt, wo man es installiert, noch gar nicht so genau weiß, wie man eigentlich arbeiten will. Das fand ich schwierig und Tanja hätte das alleine gar nicht alles beantworten können. Also haben wir nach dem Zufallsprinzip mal hier mal da geklickt. Haben wir halt so gemacht. Also wenn sie Stichworte vergeben möchte für die Suche, dann hat sie jetzt die Möglichkeit, das mit dem Katalog zu tun. Und naja, wir werden sehen. Wahrscheinlich wird das eh in der Form so nicht genutzt. Ja, und dann haben wir ein paar Bilder eingelesen, die wir gerade hatten auf der Kamera. Und da muss man auch sagen, ohne Hilfe wären die irgendwo auf der Platte gelandet. Da ist auch die Führung durch das Programm beim Import gar nicht mal so normal nutzersicher. Und das war ein Punkt, wo ich dachte, jetzt schreibe ich das hier mal alles auf, weil es ist interessant, wie dressiert wir Nerds sind, wie wir verstehen, wie eine Software funktioniert, was unsere Verzeichnisse sind, dass da irgendwas hinkopiert wird, dass wir das nicht im Downloads-Ordner gesichert haben wollen, sondern dass wir im Bilder irgendwie eine Struktur haben wollen. Also das ist erstaunlich, was wir als selbstverständlich so durchklicken oder auf welche Dreifachpunkt-Buttons wir klicken oder welche Pfeil-Buttons wir klicken, um irgendwelche erweiterten Dialoge zu bekommen. Als Normal-User wären die irgendwo gelandet. Ich kann dir nicht mal genau sagen, wo sie hingelandet worden wären. Keine Ahnung. Mit Sicherheit nicht da, wo wir sie hätten haben wollen. Aber das haben wir dann gelöst. Und dann muss man sagen, das Blättern durch die Bilder geht mit On1 tatsächlich sehr, sehr schnell. Es wird die eingebettete Vorschau auch benutzt. Das wiederum hat man dann wieder ganz klar gemerkt, wenn man mal ins Bild reingezoomt hat. Also das ist dann nicht wie bei Lightroom, wenn du das Bild öffnest und einfach auf dem Bildschirm dir anguckst, dass es so nach einer Sekunde oder sowas plötzlich Puff macht und die Kontraste sind weg. Sondern es bleibt so. Erst wenn du reinzoomst auf 100%, weil dann wird die Auflösung von dem Vorschau-JPEG nicht reichen, dann rechnet er das mit seiner RAW-Engine selber und dann ändern sich plötzlich die Farben. Es ist nicht so wie bei Lightroom, dass dann irgendwie gefühlt die Kontraste richtig weg sind, dass du so ein relativ flaches RAW hast, sondern es ist schon ein ansehnliches RAW, aber ein Grün ist eben ein anderes Grün und ein Blau ist ein anderes Blau. Und das merkst du dann eben schon, dass das jetzt durch eine eigene RAW-Engine gelaufen ist. Völlig normal. Mich persönlich würde es irritieren, wenn das beim Zoomen passiert. Aber so ist es nun mal technisch nicht anders machbar an der Stelle. Verstehe ich auch durchaus. Tanja hat das übrigens gar nicht bemerkt am Anfang bei den ersten Bildern. Also so viel zu, was wir bemerken und was normale Menschen, wenn sie einfach nur ihre Bilder abarbeiten wollen, bemerken. Man muss sich da manchmal wieder ein bisschen erden, so als Softwareentwickler und Fotonerd. Wir gucken
Bilder schon analytischer an. Also definitiv. Auch technisch analytischer, glaube ich, ja.
Ja, definitiv. Das war ganz interessant. Und dann haben wir uns natürlich das Thema Bearbeitung angeguckt. On1 ist tatsächlich insofern relativ leicht vom Einstieg, wenn man Lightroom Classic kennt, weil die Anordnung ist sehr ähnlich. Du hast auf der linken Seite halt deine Ordnerstruktur oder halt deinen Browser, in der Mitte deine Bilder und rechts dann die Metadaten. Und wenn du im Edit-Modus bist, wenn du was bearbeitest, hast du auf der rechten Seite, wie bei Lightroom auch, so ein paar Anpassungsregler. Allerdings hast du bei On1 Photo Raw nur so wirklich die Basics auf der rechten Seite. Du kannst Helligkeit, Kontrast, Weißabgleich direkt mit Schiebereglern anpassen. Das geht. Sieht auch sehr übersichtlich aus. Aber ich habe mich dann gefragt, wo ist denn jetzt die Gradationskurve? Also es gibt da nichts, was du jetzt aufklappen könntest wie bei Lightroom, wo du irgendwie so 12 Rubriken hast, um irgendwas aufzuklappen. Ist einfach nicht da. Oder wo sind denn die Farbkanäle, wenn ich jetzt den Grünkanal ein bisschen mehr bläulich oder ein bisschen mehr gelblich haben will. Und jetzt wusste ich, ich habe OnOne Photo Raw ja mal etwas intensiver getestet, auch für ein paar Tage länger und für ein paar Bilder mehr. Und ich wusste, dass das geht, aber ich wusste auch schon nicht mehr wie. Und dann musste ich wirklich etwas länger suchen. Und es gibt dann auf dieser rechten Seite bei diesen Bearbeitungswerkzeugen, da gibt es oben Tabs, ich glaube 3 Tabs sind es. Und der mittlere Tab ist ein mit Effekte beschriebener Tab. Da kommst du erstmal nicht drauf. Aber in diesem Effekte-Tab, der ist dann leer, da kannst du Effekte hinzufügen. Da klickst du einen Button und dann geht so ein Dialog auf mit mehreren Spalten, wo verschiedene Effekte in Anführungszeichen aufgelistet sind. Und ein Effekt ist eben zum Beispiel auch eine Gradationskurve oder ein Effekt ist eben auch ein Farbkanalregler. Es gibt natürlich noch ganz andere abgefahrene Sachen, aber solche Sachen sind dort eben auch. Da kannst du mit der Maus drüber fahren und dann kriegst du auch eine kleine visuelle Vorschau, was das für ein Effekt ist, was das für ein Einstellungsmodul ist. Und dann kannst du dir so deine Module zusammenklicken, die du eben haben möchtest für dieses Bild. Ich meine auch, dass man sich das abspeichern kann als Preset, aber das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, wenn wir das nächste Mal rangehen. Da würde ich wahrscheinlich so 2-3 Sachen einfach mal hinlegen, dass man sie immer schnell zur Verfügung hat. Und dann ging das auch, ne? Und dann haben wir mal so ein paar Effekte ausprobiert und mal ein bisschen geschoben. Das war dann sehr nett. Und dann haben wir natürlich auch mal auf den Export gedrückt. Dann kannst du eben das Ganze als JPEG rausrechnen lassen und sagst dann eben auch, wo sollen sie hin? Und das hat dann auch gut geklappt. So. Und das war's auch. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir das gemacht haben. Und seitdem, es wurden nicht mal vom letzten Ausflug die Bilder eingelesen, weil in der Regel sind wir abends einfach auch müde und kaputt und am Wochenende haben wir andere Dinge vor. Also da gibt es einfach andere Prioritäten. Und das war dann schon mal der beste Nachweis dafür. Es war eine gute Idee, nicht ein Lightroom-Abo abzuschließen, nur weil es der bequemste Weg gewesen wäre, sondern rein Kosten-Nutzen ist das wirklich eine sinnvolle Aktion, sich hier nach Alternativen umzuschauen. Ich werde bestimmt noch mal berichten, wenn OnOne jetzt hier weiter in Verwendung ist und mal gucken, worüber wir noch stolpern oder was wir kennenlernen. Aber das mal so als Feedback nach draußen, wenn ihr da auch in so einer Situation seid, dass ihr keinen großen Lightroom Classic Katalog habt oder den gar nicht als Katalog benutzt, sondern eben einfach nur die RAW-Entwicklung mögt oder sowas. Es könnte ein mögliches Ziel sein, sich mal OnOne Photo RAW anzuschauen. Das ist für 2-stellige Eurobeträge als Kauf verfügbar, kann eine ganze Menge. Es gibt jede Menge an Zusatzmodulen dafür, wenn man mehr machen möchte. KI-Funktionalität ist auch in irgendeinem Rahmen drin, was halt Maskierungen und sowas betrifft. Habe ich alles jetzt noch nicht ausprobiert mit ihr. Keine Ahnung, ob wir das jemals brauchen. Und das Lumina Neo ist jetzt auch schon eine ganze Weile da. Das ist bei der Firma sonst nicht so üblich, dass eine Software so lange gepflegt wird. In der Regel gab es dann nach 2 Jahren eine neue Software. Das Lumina Neo gibt es jetzt schon relativ lange so gefühlt. Ist sicherlich auch ein Blick wert. Kann man auch so, wie ich das gesehen habe, schnell Fotos verarbeiten.
Das waren vor allem die schon sehr, sehr früh auf das Thema KI gesetzt haben.
Das stimmt.
Mhm. Also mit die Ersten, die gesagt haben, ja, das machen wir jetzt als zentrales Ding in unsere Software rein.
Ja. Und die haben auch ganz, ganz tolle Funktionalitäten, so für Entrauschung oder für eben schnell wirklich umfangreiche Effekte auf dem Bild legen mit KI-Separation, Vordergrund, Hintergrund, Pipapo, alles so weiter. Kann auch ein Blick wert sein. Sollte man nicht zu weit weglegen, sowas. Also das sind so 2 Empfehlungen. Und eben, wie gesagt, Digicam gebe ich trotzdem mal weiter. Wer Open Source mag, probiert das gerne auf eurer Plattform aus. Das sieht tatsächlich sehr, sehr gut abgehangen aus. Also das ist jetzt nichts Neues, sondern das ist wirklich eine aktiv gepflegte Software, die offensichtlich gut und stabil und schnell läuft. Schaut euch das gerne an. Aber wie gesagt, bei Tanja ist das Ding rein optisch durchgefallen. Kann ich auch nicht ändern, ist dann so.
Uwe schreibt, und ich sag mal wieder DxO. Was ist mit DxO?
So, und das ist die nächste Kapitelmarke. Bevor jetzt viele Kommentare kommen, es gibt natürlich weitere Alternativen zu Lightroom Classic. Alternative ist immer in großen Anführungszeichen zu sehen. Ich für mich habe noch keine gefunden für das, was ich mit Lightroom mache. Es gibt keine andere Software, die das in der Form in der Schnelligkeit, in der Einfachheit tut. Da gehört zum Beispiel auch das Drucken dazu. Ich muss das nicht alles in einer Software haben. Ich wäre fein damit, das auch in zwei Softwaren zu machen. Wenn es eine gute Druck-Layout-Software gibt, die so gut und einfach oder besser ist als das, was das Lightroom-Druckmodul mir bietet, gerne, bin für Tipps da offen. Aber an dieser Stelle sei mal eine weitere Alternative genannt, nämlich RapidRAW. RapidRAW wurde jetzt gerade kürzlich bei uns im Slack von Holger verlinkt. Das kannte ich jetzt noch gar nicht. Da weiß ich jetzt nicht, wie lange es das überhaupt schon gibt. Ist auch ein Open-Source-Projekt. Ist auch von der UI, von der Oberfläche her, sehr an Lightroom angelehnt. Ne, links die Ordner, in der Mitte das Bild, rechts die Anpassungsregler. Und was ich in der README da gelesen habe, das hat ein Mensch gestartet, dieses Projekt, weil er eine Herausforderung suchte, irgendwie nach dem Studium oder während des Studiums oder so. Oder Schule sogar, für einen Schulabschluss oder sowas. Da war er 17, als er dieses Projekt gestartet hat. Alter Falter, also es gibt da wirklich so kleine Entwickler-Genies da draußen. Ich feiere das. Kann man sich angucken. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, nicht getestet, aber RapidRAW wäre jetzt gerade mal so ein aktueller Vertreter. Und dann sei natürlich auf meinen Blog verwiesen, auf foto.ensonic.de. Lightroom-Alternativen, können wir auch gerne in die Shownotes verlinken. Das ist eine Liste mit Alternativen, die ich seinerzeit mal alle gefunden habe, auch nach Rückfrage in der Community. Viele davon habe ich mir angeguckt, meine Reviews sind dann verlinkt. Die sind jetzt out of date, oder outdated, sagt man, also abgelaufen, weil inzwischen haben sich alle Softwaren weiterentwickelt, haben neue Oberflächen teilweise
bekommen. Ja, dann musst du dir das alles nochmal runterladen, alles nochmal testen, deinen Artikel updaten und
doch. Ja, so. Genau. Aber ich habe ja auch noch, ich muss ja noch Dinge, man muss ja steigerungsfähig bleiben, sage ich immer. Ne? Es seien nur ein paar genannt, ich will jetzt nicht die ganze Liste aufleben, aber Capture One Pro sei hier erwähnt als sehr, sehr professionelle Variante. DxO Photolab als qualitativ sehr hochwertige Variante. Ich habe es als relativ langsam kennengelernt, aber inzwischen haben wir am Mac ja auch die M-Prozessoren. Also das mag sich auch hier. Also ich könnte sein, dass ich hier zum neuen Ergebnis komme, wenn ich mir jetzt DxO Photolab angucke. Vielleicht ist es jetzt deutlich performanter. Das so als die professionellen und die kommerziellen Varianten. Ich scroll mal hier ein bisschen runter mit dem Auge. Bei den Open Source ist jetzt ja nicht nur Digicam dabei, es gibt Darktable, es gibt Raw Therapy, ich kann es nicht aussprechen.
Therapy.
Also Raw Therapy. Und Lightzone, Photovio sei noch genannt. Und dann gibt es halt auch plattformspezifische Geschichten. Wenn ihr unter Windows unterwegs seid, könntet ihr auch das Zona Photo Studio X angucken. Zona Photo Studio und ein X. Das gibt es nur für Windows, aber da gibt es, glaube ich, auch so Geschichten mit Druck und Layout und sowas, aber eben nicht für einen Mac. Wenn ihr nur am Mac unterwegs seid, dann könnt ihr auch mal einen Blick auf Pictorial werfen. Das sei so erwähnt. Ja, und wie eben im Beitrag zuvor, OnOne Photo Raw, Lumina und Digicam. Und eben Irfan.
Okay, wir packen mal den Link zu deinem Blog.
Genau, da stehen sie alle drin.
Nicht mehr, wenn der nicht mehr aktuell ist, aber.
Genau, die Software gibt es alle noch. Aber wie gesagt, meine Review ist natürlich auf meinen Anwendungsfall. Das steht in dem Beitrag auch drin, wie ich Lightroom Classic benutze. Das mag für euch anders aussehen. Und die Reviews beziehen sich dann eben auf meine Nutzung. Kann also sein, wenn ich etwas negativ bewerte, dass es für euch positiv oder völlig irrelevant ist. Oder dass die aktuelle Softwareversion sowieso viel besser ist. So schaut's aus.
Ja. So, dann bin ich jetzt auf das nächste Thema gespannt, weil da habe ich nur die Überschrift gesehen in unseren Notes hier. Und,
Last Camera.
Erzähl doch mal.
Last Camera ist ein Crowd-Projekt. Oder naja, es wird mit der Crowd umgesetzt. Es ist ein Kunstprojekt mit einer Einwegkamera. Ich gehe davon aus, dass es mehr als eine Einwegkamera ist. Und zwar wird da eine Kamera auf Reisen geschickt und jeder Empfänger und Empfängerin dieser Kamera soll ein Foto machen und dann wird die Kamera halt weitergegeben.
Das ist jetzt mal generell nichts Neues. Also das Konzept, dass man Kameras rumschickt und dann verschiedene Leute fotografieren und dass sie quasi so heiß machen und am Schluss wieder da ankommen, wo sie losgeschickt worden sind und dann möglicherweise entwickelt und ausgestellt werden.
Genau. Sowas
ist das. Gab's schon mehrfach. Das ist auch so ein Projekt. Okay.
Das ist hier sowas auch. Das gibt's auch in Variationen, ne? Dass ein Film belichtet wird und dann wird er dem nächsten geschickt und der oder und die macht dann Doppelbelichtung und solche Geschichten, ohne dass man weiß, was drauf ist. Ja, und das vielleicht Besondere, ich weiß nicht, wie besonders es ist, aber ich kannte es so noch nicht. Es wird hier über eine App organisiert. Die Macher, die dahinter stecken, sind die Gründer von Hipstamatic. Das heißt, die wissen durchaus, wie man schicke Apps programmiert. Und diese App, die kann man sich halt installieren und dann kann man sich registrieren und kann sagen, ich will mitmachen. Und dann kriegt man eben eine Wartenummer, also eine Position, an der man gerade steht. Ich denke mal, dass die dann regelmäßig aktualisiert wird und runterzählt, bis du an der Reihe bist und eine Kamera erwarten kannst. Und ich vermute, da wird dir dann auch gesagt werden, wo du die Kamera dann als nächstes hinschicken sollst.
Weißt du, ob das iOS-only ist?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Kann ich nicht sagen. Ich kenne auch keine weiteren Details. Es gibt halt auch einen Instagram-Account dazu, der ist von der Webseite verlinkt. Ich nehme an, dass da dann Fotos auch gezeigt werden. Ob es auch eine gedruckte Ausstellung, also eine echte begehbare Ausstellung geben wird, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wer da Details weiß, meldet euch gerne. Ich war nur in einem Blog darüber gestolpert, wo das auch nur verlinkt und kurz erwähnt wurde. Und fand das irgendwie mal ganz witzig, so das mit einer App aufzuziehen, aber eine analoge Einwegkamera rumzuschicken. Warum denn nicht? Hm.
Sehr schön. Hübsche Software.
Ja.
Ganz simpel gemacht eigentlich, ja. Mhm. Das, ja, also ich mag so Zeug total gern. Kommen wir zu was ganz anderes. Ich habe die vor ein paar Tagen so einen kleinen Schreck bekommen, also am Wochenende. Und zwar gab es eine Meldung in der Hessenschau gab es eine Meldung mit der Überschrift Filmrollen sorgen für Feuerwehreinsatz in Kassel. Mm. Und was hatten die da? Die hatten in einem Archiv im Schloss Wilhelmshöhe ja, ein Archiv voll alten Filmen. Mhm. Also Filme, belichtet, entwickelt, wie auch immer. Und das war ein größerer Einsatz. Da sind die mit Schutzanzügen, mit Gasmasken, mit was weiß ich allem, haben die da dieses Archiv ausgeräumt.
Oha.
Oha, genau.
Filmarchiv?
Was steckt dahinter? Es steckt dahinter, dass da alter Zellulose oder Zelluloidfilm ist, Nitrocellulose. Nitrocellulose okay. Ist das alte das Trägermaterial, was dann irgendwann in den 60ern quasi ersetzt wurde durch Kunststoff. Hm. Und Nitrocellulose war quasi damals das Mittel der Wahl, weil sie halt durchsichtig war und flexibel. Hat aber den kleinen Nachteil, dass sie bei entsprechenden Temperaturen in die Luft fliegt. Also sprich brennt. Mhm. So in Kinoprojektoren Brände und so, das war eine Zeit lang einfach nicht zu vermeiden oft. Mhm. So, was war das Problem in Kassel? Weil du denkst ja so Archiv, ne, das ist irgendwo im Keller und dann das halt irgendwie, ne? Naja, es gibt so ein paar Probleme und zwar ist dieser Nitrofilm oder Nitrocellulosefilm, der, wenn der älter wird und dann auch noch höheren Temperaturen ausgesetzt wird und vielleicht noch einer etwas erhöhten Luftfeuchtigkeit, dann finden da chemische Prozesse statt. Mhm. Und dann ist nicht nur das Problem, dass die Filme sich anfangen zu zersetzen, sondern dass sie ab einer gewissen Temperatur sich auch selbst entzünden können. Mhm. Soweit, okay. So gut. Und giftige Gase, das sind also dann so schon ein paar Sachen, die man nicht so im Haus haben möchte.
Verstehe.
So. Kam mir so eine, also, dass dieser Film nicht ganz ungefährlich ist, ist mir bekannt. Der wird dann auch typischerweise, so alte Filme werden dann in so Aludosen aufbewahrt. Also die wurden damals auch in Aludosen ausgeliefert oft. Und dann kam mir so die kleine Erinnerung, dass ich ja auch noch solche Filme irgendwie rumliegen habe. Und zwar sowas hier. Ich habe mehrere Dosen alten Orwo-Filmen. Das ist hier NP22 und NP20. Das sind größere Dosen. Da sind im Prinzip 3 Kleinbildfilme drin. Das hat mir mal jemand hier auf einem Workshop mitgebracht und geschenkt. Und dann dachte ich so an mich ran, oioioi, ist das jetzt noch alter Nitro-Film oder sind das irgendwelche neueren Safety-Filme? So, Recherche. Recherche, weil du hast das Problem, wenn im Sommer jetzt die Temperaturen tatsächlich mal, also so ab 35 Grad wird das schon kritisch und du
erinnerst dich an
die Temperaturen.
Ne? Okay.
Und selbst wenn es nicht gleich in die Luft geht, aber die Gase, die da bei der Zersetzung entstehen können, sind potenziell problematisch. Also, habe ich erstmal recherchiert, habe ich hier irgendwelche Sprengladungen im Haus, die vielleicht irgendwann mal hier die Villa abfackeln, ne?
Ja.
Klimawandel, es wird ja wärmer, ne? Das ist dann, also, wer sowas zu Hause hat, macht da mal ein bisschen Recherche. Und dann habe ich also festgestellt, bei meiner Recherche, Orwo NP22, also zumindest Orwo hat tatsächlich noch Nitro-Kinofilm bis ungefähr 1968, 1969 hergestellt. Also relativ lange. Und zwar 35 mm Kinopositivmaterial. Also Schwarz-Weiß-Positivmaterial. Die NP-Serie der Filme, die hat ungefähr so, ich glaube 1964, 65, ab 64 ungefähr gab es die NP-Filme. Also das hat überlappt. Okay. Mhm. Also gewisses Potenzial, dass das Zeug nicht ganz so sauber ist. Wurde dann aber auch irgendwo genannt, dass das Orwo nur für Kinokopien Nitrofilm gemacht hat. Also
okay.
Vielleicht doch nicht. Aber die Frage ist halt, warum das Zeug in Aludosen verpackt ist.
Ja gut, zu der Zeit wertig.
Ist das wegen Materialverfügbarkeit? Es steht hier nirgendwo Safety-Film drauf. War eigentlich üblich, zumindest als der Safety-Film neu war, auf Triacetat statt auf Nitrozellulose, dass der dann auch, dass da auch überall dick Safety-Film drauf stand, quasi als, ja, als Verkaufsargument, ne? Dann die Entwarnung, beziehungsweise meine Recherche, ich habe nichts Offizielles, aber ich habe zumindest jetzt an mehreren Stellen gelesen, dass alte Fotonegativfilme auch, also ab den NP-Typen konsequent auf Triacetat, also nicht auf Nitrocellulose gegossen wurden, die Emulsionen. Das steht aber wohl bei diesen Filmen nur auf der Randbelichtung, also da, wo die Filmnummern, die Bildnummern drin sind, mit einem kleinen T für Triacetat. Die haben das auf die Dosen schon nicht mehr draufgeschrieben. Auch da denke ich, naja, das ist halt so, wenn was neu ist, dann wird es draufgeschrieben und nach einer Weile ist das der Standard, dann wird es nicht mehr draufgeschrieben. Du redest ja heute von Fotografie und nicht mehr von Digitalfotografie. Genau. Also irgendwann ist es einfach Standard. Auch Triacetat altert. Und altes Triacetat kann auch irgendwann so nach Essig riechen, also Vinegar Syndrome, brennt aber nicht selbstständig und setzt auch keine gefährlichen Stickoxide frei. Also habe ich dann diese Dose, die sind alle noch verschlossen gewesen, diese Dosen. Ich habe 3 Stück davon. Also habe ich eine geöffnet und erstmal gerochen, riecht das jetzt, also dass das jetzt kein Nitrocellulose-Film war, war mir dann schon relativ klar, aber man will ja trotzdem gucken, ob der noch in Ordnung ist oder ne, was, also 1960, naja, wahrscheinlich schon, und dann machst du den auf und dann kommt hier irgendwie so ein schwarzes Päckchen ist da drin und dann machst du das auf und dann ist das hier aber schon sehr sorgfältig verpackt, also das schwarze Päckchen hier, da hast du dann drumrum noch so eine
und die Anleitung so wahrscheinlich, ne?
Anleitung, ja, ist also richtig schön mit hier Farbnegativfilm und dann habe ich erstmal mir diesen Beipackzettel hier durchgelesen, der ist vorne und hinten bedruckt mit Schaubildern, da lernst du also auch noch was über,
wie du den belichten sollst
und so. Und Blenden und wie du den belichten sollst und so, also richtig ausführlich. Aber auch hier auf dem Zettel steht nirgendwo was drin, da liegt nichts drauf davon, ob das jetzt ein Triacetat- oder Nitrocellulose-Film ist, aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das mir nicht gleich um die Ohren fliegt. Und dann ist ja noch tatsächlich ein Stück, so ein Papier mit so einem Wellpappe-Ding drauf, also das ist auch noch sehr stoßgesichert quasi. Wozu, weiß ich nicht, weil das ist Film. Und dann hast du halt hier die...
Vielleicht, damit es nicht drin rumscheppert, dass es nicht klappert. Einfach
wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mhm. Also die Dose und hier dieses in schwarzes Papier eingepackte Film, den musste ich natürlich jetzt öffnen und damit auch zerstören, was die Belichtung angeht. Und dann hätte ich den...
Dunkelkammer machen können.
Ja, will ich denn den... Also das ist jetzt ein Ausstellungsstück zum Anfassen. Mhm. Und dann hast du tatsächlich Film drin und der riecht wie Film. Der hat keine besonderen Auswüchse und so weiter. Und dann habe ich hier am Rand so ein kleines Stück mit der Schere abgeschnitten.
Ah.
Bin rausgegangen.
Ja.
Und habe das mit dem Feuerzeug angezündet. Hast du mal Tischtennis gespielt?
Ja, also als Schüler natürlich in der Schule.
In den 70er, 80er Jahren.
Und wir haben Tischtennisbälle angezündet.
Mhm. Eben, in den 70er, 80er Jahren, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber von den Federeigenschaften her waren Tischtennisbälle zumindest damals auch teilweise noch aus Nitrocellulose.
Und also was macht Nitrocellulose? Vermutlich waren sie das, weil wir haben sie natürlich in unserem kindlichen Leichtsinn gerne angezündet, weil die haben relativ schnell so Fluff gemacht und sind in einer großen Flamme irgendwie, waren sie plötzlich weg. Das war mal sehr spaßig.
Ja, und du siehst also schon, dass das war Nitrocellulose und die verbrennt ratzfatz. Und wenn du die dann noch irgendwo, und vor allem verbrennt Nitrocellulose unter Ausschluss von Sauerstoff. Was passiert also, wenn das brennt unter Wasser? Das brennt in allen möglichen Situationen. Nitrocellulose ist nicht, damit ist nicht zu spaßen. Das kannst du nicht einfach mit Wasser löschen. Hm. So, also habe ich das Eckchen angezündet und das ist ganz normal, wie Plaste halt ist, ist das geschmolzen und da ist nichts in die Luft gegangen. Das war also nicht wie ein alter Tischtennisball.
Dann weißt du jetzt, dass in dieser Dose kein so leicht entflammbares Material ist.
Richtig.
Du weißt jetzt nicht, was in den anderen Dosen ist.
Also, nein. Das also, Pflegehinweise, man sollte Film, wenn man nicht weiß, was es ist, einfach aus Sicherheitsgründen, also wenn man alten Film noch rumliegen hat, und zwar egal, ob der belichtet, entwickelt oder noch frisch ist, unter 18 Grad lagern, also möglichst kühl lagern, möglichst trocken lagern, kleiner 40% relative Feuchtigkeit. Auch das sorgt bei Nitrocellulose für Zersetzung. Und vielleicht mit ein bisschen Silikagel lagern und bei starkem Essiggeruch soll man es fachgerecht entsorgen. Und das heißt nicht in den Müll werfen, nicht einfach zur Deponie bringen, sondern ein Entsorgungsunternehmen anzurufen. Das kann man rausfinden online, weil ja, es ist potenziell nicht ganz ungefährlich, vor allem in so einem heißen Sommer.
Uiuiui.
Also was ist das Takeaway? Alter Film heißt jetzt nicht automatisch Nitrocellulose und Gefahr, aber wenn was älter als irgendwie 60er Jahre ist, dann ist Vorsicht geboten, weil der Sicherheitsfilm, der kam auch erst später, so und ab den Ende 50ern oder so war es dann relativ zuverlässig wohl Sicherheitsfilm. Und also Filmtyp, Filmbasis und so weiter prüfen, das lässt sich halt heute auch googeln, wenn man da noch irgendwie eine Schachtel drumherum hat, auf der draufsteht, was es ist. Nitro erkennt man, wenn man Film, der entwickelt ist, hat, am Randcode. Da steht dann Nitrate oder vielleicht, also Herstellungszeit vor 51 ist ziemlich sicher Nitrocellulose-Film. Manche noch bis Mitte 60er Jahre. Also das ist so ein Zeitraum, so ein Übergangszeitraum. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann fragt man vielleicht mal so ein Filmarchiv oder sowas, bevor dann die Dekoration, weil dafür stehen die Dinger da hinten, irgendwo in der Deko, bevor dann die Deko irgendwie zur Feuergefahr wird.
Eieiei.
Aber da war ich mal kurz so, ja.
Hm.
Tja. Also, der Andi schreibt, dass heute Plastik, dass die Tischtennisbälle aus Plastik sind heute. Und das Turnierbälle schreibt Heiko, dieser Heiko, dass die Turnierbälle aus ABS sind und heute ein bisschen größer als früher.
Da, oho, war, da war der kleine
doch
Ausfall.
Wieder einen kleinen Disconnect. Okay, das war jetzt, gut. Dann brauche ich doch die nächste aufs Version Update von macOS. Und dann hoffen wir, dass es dann funktioniert. Schade, ich hatte erst jetzt eine Folge am Freitag, wo ich auch über eine Stunde online war und da ist nichts passiert. Vielleicht liegt es an dir.
Möglich. Hm. Ich mache das hier per Fernauslöser.
Also, Essiggeruch ist auf jeden Fall ein Warnsignal. Solltet ihr da in irgendeiner Form
möglicherweise, wenn der Film nach Essig riecht.
Wenn alte Filme so vom Opa noch irgendwie in der Schublade und die sind vielleicht auch nicht so richtig kalt gelagert und so jetzt im Sommer.
Dann Kampfstoffbeseitigungsteam rufen.
Ja, das nicht. Also da gibt es spezielle Entsorger, die sich dann darum kümmern. Aber da ruft man am besten einfach mal an oder fragt auf der Wertstoffhof oder sowas mal nach und die wissen, was man zu tun hat.
Ach, in Steinbruch anzünden. Gut. Nein, habe ich nicht gesagt. Bitte entsorgen lassen, fachgerecht.
Also wäre lustig. Also wenn der, das kennen wir von den Tischtennisbällen, von den alten, wenn du die ohne dass sie irgendwie eingezwängt sind, anzündest, dann explodieren die nicht wirklich.
Nein, das ist einfach nur so ein Fluff.
Dann verbrennen die.
Ja, ja, genau.
Aber trotzdem würde ich das jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt.
Muss ja nicht sein.
Genau. Ja.
Sehr schön. Klaus will dann schon mal an den alten Schmalfilm schnuppern gehen. Viel Spaß dabei. Ja, finde ich cool. Ja, auf sowas muss erstmal kommen, dass da eine Gefahr lauern könnte.
Naja, wie gesagt, in Kassel haben sie da mit einem Großeinsatz das Archiv erstmal ausgeräumt, weil das Zeug irgendwie gefährlich geworden ist.
Stark. Echt stark. Also wäre ich auch überhaupt nicht drauf gekommen, dass da irgendwas.
Na, ich wusste, dass das Nitrofilm jetzt nicht ganz unkritisch ist. Ich hatte ja mal von einem Bekannten so alte Filme aus dem Zweiten Weltkrieg, die der Großvater irgendwie geschossen hat und wurde gebeten, ob ich da helfen kann, das zu digitalisieren. Das habe ich dann nicht hinbekommen, weil die zu sehr zu sehr gerollt waren und dann einfach sich nicht haben, also die waren zu rigide gerollt, weil die halt so lange in diesen Aludosen waren. Die waren dann nur relativ kurz im Haus, aber die haben wir dann auch im Keller bei entsprechend kühlen Temperaturen gelagert. Gut.
Sehr schön.
Ja, wir dann haben.
Sollen wir mal mit unserem neuen Würfel
genau, also,
ein Gewinnerbild ermitteln.
Mit Heikos Würfel machen wir jetzt hier. Oh, warum ist denn, bin ich jetzt hier schon wieder nicht eingeloggt? Hallo, Flickr.
Warum ich sehe 11 qualifizierte Bilder zur Kurzaufgabe.
Ich muss mich noch kurz bei Flickr einloggen. Das kann sich nur um Stunden handeln. Flickr. Aber wieso denn bloß? Ah, jetzt. Okay. Ah, ich sehe Bilder. Guck dir das an.
Richtig.
Wir sehen Bilder und zwar sehe ich hier 13 Stück.
13? Ich habe 11 qualifizierte.
Also auf der Flickr-Suche sind es 13. Das ist mal wieder typisch.
Bei kurz? Ich refresche auch gerne nochmal. Ja, jetzt sind das bei mir auch 13. Guck mal.
Ja, und hier auch 13. Kannst du mal sehen.
Dann haben wir jetzt den gleichen Stand.
Genau, jetzt haben wir den gleichen Stand und haben jetzt diese Situation zwischen 10 und 20, wo wir nicht mehr mit unseren eigenen Würfeln schnell dahin kommen. Also machen wir das jetzt mit dem 20er D20 von Heiko. Und wir sollten mal. Du darfst anfangen.
12.
Das
geht natürlich jetzt sehr schnell mit dem.
Eigentlich ist ja, also das müsst ihr jetzt sagen, sollen wir in Zukunft wieder langsamer würfeln oder ist das jetzt, also da geht ja die ganze Spannung flöten.
Echt, wo bleibt denn jetzt da der Spaß?
Genau, und außerdem bin ich jetzt meines Würfelns beraubt worden.
Gibt's einen D50?
Hör dir den mal an, hier. Also, cool. Da habe ich hinterher eine Beule im Schreibtisch.
Die ich find's 12 trotzdem geil.
Ja. Ist von Klaus und zwar die hier. Hm? Warte mal, ich mache das mal ein bisschen höher noch. So, jetzt sollte aber das Bild auch laden. Da ist
ja, das Bild heißt Kurzparken am Flughafen, gleich Kiss and Fly.
Kiss and Fly.
Steht tatsächlich auf dem Schild. Ist ein Schild, der halt zum Flughafen Parkplatz weist. In einer digitalen Anzeige steht dort 22 freie Plätze. Darunter ist eine Ampel und ein Vorfahrtsschild. Und darunter sehen wir ein paar Autos auf der Straße warten. Links ein großes Gebäude. Das Ganze ist ein hochformatiges Bild. Und ich denke, das ist auch aus dem Fahrzeug heraus geschossen.
Ist halt
wahrscheinlich.
Ein Schnappschuss, ne?
Ein aufgeräumter und ein bisschen ausgerichteter Schnappschuss. Also so die Ampel und alles schön gerade und so ein bisschen passend, wahrscheinlich auch zufällig vielleicht, positioniert da von den Ampeln auf den Fensterreihen von dem Gebäude im Hintergrund. Aber das ist ja gar nicht das Interessante daran, sondern es geht ja hier eben um das Thema Kurz und eben um diese Kurzzeitparkplätze und dass die eben Kiss and Fly heißen. Okay. Dass man sich halt nochmal kurz verabschieden kann. Bevor
ja,
der oder die Liebste auf Reisen.
Kenne ich mittlerweile, habe ich das schon mehrfach gesehen, diese Bezeichnung. Ist ja auch sehr, sehr bezeichnend.
Ach, siehst du, Klaus ist hier im Chat und sagt, ist vom Gehweg aus fotografiert. Siehst du, da hat er da wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, das ein bisschen auszurichten. Ja, schön. Ist natürlich eine sehr chaotische Umgebung und so weiter, das sucht man sich nicht aus, aber passt gut zum Thema und ich zum Beispiel kannte Kiss and Fly nicht. Für mich ist das ein neuer Begriff.
Das muss man auch tun, also egal wen du da jetzt ablieferst am Flughafen.
Egal
wen. Am Schluss noch einen Bussi geben, ja, ja. Ob du deinen Chef oder so an den Flughafen fährst oder irgendwie so, dann am Schluss nochmal so.
Bin gerade nicht ganz sicher,
Schmatz auf die Backe.
Ob ich Mach's froh nicht. Bin oder traurig bin, dass ich kein Taxifahrer bin.
Ja, genau. Ja, kommen Sie her, das stand hier. Da.
Das ist ein Kiss and Fly.
Da müssen wir jetzt durch.
Genau. Erst küsse ich Sie und dann fliegen Sie aus meinem Auto raus. Zack.
Genau.
Ja, Kiss and Fly. Ja, schön, Klaus. Damit hast du gewonnen. Das ist das Gewinnerbild. Wir haben halt keinen Sponsor.
Unsere Besprechung aktuell. Hat er gewonnen.
Genau.
Ja.
So.
Ja, ansonsten gibt es ja hier noch diverse andere Bilder. Warte mal, ich mach mal hier ganz kurz eine hier nochmal auf. Was haben wir denn? Also kurz, bei kurz haben wir so sehr grafische Bilder, zum Beispiel das von OB-Pen, zweimal abgeschnitten und doch zu kurz. Flickr lädt heute langsam. Das liegt aber an Flickers. Da ist es.
Ja, schwarz-weiß, aber wirklich
sehr
schwarz-weiß.
Hoher Kontrast, knalliger Kontrast. Wir sehen ein Lineal, eine Schere und eine Schere, die auch ein Lineal drauf hat und abgeschnittene Stücke. Sehr schön aufgeräumt und sehr, ja, sehr grafisch angeordnet. Sehr schön. Richtig hoher Kontrast, finde ich ja. Mag ich ja.
Es sind überhaupt viele Schwarz-Weiß-Bilder. Das fand ich gerade sehr lustig, weil ich war letztes Wochenende unterwegs mit der Kamera und habe auch ein paar Bilder auf dem Spaziergang mit dem Pferd gemacht und hatte die Kamera auch auf Schwarz-Weiß umgestellt. Ist das gerade, ist das, wenn das so warm draußen wird, dass man irgendwie das Verlangen hat, Schwarz-Weiß zu fotografieren? Oder wie
das kommt ein das? Ding. Hier von Bruno. Kurzer Besuch in der Bibliothek. Was sehen wir? Wir sehen auch ein Schwarz-Weiß-Foto und eine Person steht mit ihrem Fahrrad vor einer, ja, sieht aus wie eine Telefonzelle, ist aber so ein kleiner Bücherschrank.
So eine öffentliche Bibliothek. Finde ich auch ganz witzig. Haben wir hier auf manchen Dörfern auch. Tatsächlich manchmal in so alten Telefonzellen eingebaut.
Ja, das hat sich auch in den letzten Jahren hat sich das auch ziemlich etabliert. Ziemlich cool. Nehmen wir noch ein Schwarz-Weiß-Bild, wo wir gerade dabei sind.
Ja, mach das.
Von Kuchenampfer. Wer ist hier zu kurz? Wer ist hier zu kurz? Der Ast. Die Posaune oder ich. Das ist lustig. Was sehen wir? Wir sehen einen Menschen, der irgendwie eine Posaune hochhält und oben ist ein Ast, der runterhängt. Was das jetzt genau miteinander zu tun hat, weiß ich nicht, aber das fühlt sich fast so ein bisschen an, als ob er versucht, mit der Posaune den Ast runterzuschlagen.
Ja, so. Irgendwie so.
Also lustig, weil Silhouette und eine Rahmung von oben und unten und so weiter. Das hat Humor und wirft Fragen auf.
Definitiv. Viele Fragen.
Da wird nichts beantwortet.
Sehr schön. Schön fand ich auch das Bild von Philipp H146, kurz und fein. Da sehen wir eine Schraube und das passende Gegenstück dazu, das Bit, mit dem man diese Schraube reindrehen kann, wo auch immer sie reingehört.
Ein TX20, ein Torx-Bit.
Ja, ein Torx-Bit. Auch faszinierend, wie viele verschiedene Schraubenköpfe es gibt. Das, ich finde das unanständig. Also das ist ein anderes Thema. Müssen wir einen eigenen Podcast zu machen zu Schraubköpfen.
Den gibt es mit Sicherheit schon.
Ja, und was ich hier lustig finde, ist, dass das Bit deutlich größer ist als die dazugehörige Schraube. Fand ich auch schön. Ist ein schönes Bild,
warum,
die beiden mal so
nebeneinander. Warum sollte das nicht so sein?
Ja, ist halt lustig, wenn das so nebeneinander ist. Ich fand's lustig.
Ja.
Aber ansonsten mein Vater hat damals auch schon gesagt, zeig dem Jungen eine Tellerseite von unten und er freut sich die ganze Woche.
Also
vielleicht bin ich einfach leicht zu begeistern.
Du müsstest einfach ein bisschen mehr heimwerken, dann wird das alles völlig normal für dich und dann findest du das auch nicht mehr lustig.
Okay.
Ich habe hier kürzlich Schrauben sortiert. Ich sag nur, ja doch, es gibt sehr viele unterschiedliche Schrauben. Deshalb gibt es auch Kästen dafür mit lauter kleinen Fächern, wo du dann alles in verschiedenen Längen, Breiten, Gewinden, Köpfen und Ausführungen mit Materialien und Senk und Breit und was weiß ich
alles. Ich habe mir irgendwann mal einen Akkuschrauber gekauft.
Oh, der ist aber auch schon älter. Ja.
Dieser Akkuschrauber ist totale Scheiße und um den ging es mir auch nicht. Aber das ganze Paket war günstig und in diesem Paket ist ein Bitsatz. Arsenal an Bits drinne mit allen möglichen Köpfen, mit Sternchen mit in der Mitte offen und in der Mitte zu und Kreuze und alles in verschiedensten Maßen und Größen, in der Hoffnung, dass ich jetzt für Schrauben auch ein passendes Bit habe und das hat mir schon zweimal wirklich geholfen, sodass du damit
einen vernünftigen Akkuschrauber, der nicht wirklich aussieht, als ob der irgendwie was wegwuchten kann.
Ich habe mit dem einmal versucht, was zu schrauben, habe es sofort gelassen. Ich habe einen vernünftigen Akkuschrauber, aber da passen die Bits ja rein, weil das die andere Seite vom Bit, die ist ja genormt.
Ja.
Ne? Und dann habe ich das halt hier
Viertel Zoll Sechskant.
Habe ich mich durch die Bits, habe ich mich dann durchprobiert mit der Schraube, bis ich einen hatte, der nicht verwinkelt und nicht wackelt. Und dann konnte ich damit dann schrauben. Was für ein Krampf.
Ich glaube, das mit dem Heimwerken und dem Nienke, das ist irgendwie nicht füreinander gemacht. Aber okay,
gibt es Leute, die machen das für Geld?
Ja.
Muss ich das nicht selber machen?
Okay. Gut, wir haben hiermit die Aufgabe hinter uns. Dankeschön fürs Mitmachen. Macht bitte auch bei der aktuellen Aufgabe mit, die da lautet
Kultur. Kultur ist die aktuelle Aufgabe und die läuft noch bis zum 24.07.2025.
Sehr, sehr schön. So, und dann wurden wir reichlich mit Terminen beworfen und zwar mit einem Termin von Jürgen. Mach mal.
Hallo Community. Heute wieder aus der Serie Fotoausstellung der Woche für Hörer im Urlaub. Diesmal aus Koblenz. Gute Aussichten, junge deutsche Fotografie. Das Landesmuseum Koblenz zeigt im Kulturzentrum der Festung Ehrenbreitstein die jährliche Fotoausstellung der Preisträgerin des renommierten Nachwuchsförderpreises. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein lebendiges Kulturzentrum mit spannender Geschichte, 4 Ausstellungshäusern des Landesmuseums Koblenz und natürlich der Ausstellung Gute Aussichten, junge deutsche Fotografie. Na, wenn das mal kein Grund ist, nach Koblenz zu fahren, wenn man schon sowieso in der Gegend vielleicht ist. Bereits zum 21. Mal kürt Gute Aussichten, junge deutsche Fotografie seine Preisträger. Die 9-köpfige Jury hat in diesem Jahr aus 76 Einreichungen 6 Fotokünstler ausgewählt. Und damit Chris nicht vorlesen muss, folgende Künstler werden vorgestellt. Mathilde Tien Hansen, Nika, Q Sang Lee, Clarita Maria, Robin C. Wolf und Larissa Zauser. Der neue Jahrgang beschäftigt sich wieder mit aktuellen Fragen unserer Zeit und lotet die vielfältigen Möglichkeiten von Fotografie und Video aus. Im Fokus stehen die Herausforderungen einer multiethischen Gesellschaft, die psychosozialen Implikationen der sogenannten sozialen Medien, das gleichzeitige Zuhause-Sein in verschiedenen Kulturen, das Erinnern, wenn es keine Bilder aus der Vergangenheit gibt, die künstlerische Autorenschaft in Zeiten von generativen Bildsystemen sowie die traditionellen Bilder der Tiroler Schützenvereine und die Rolle der Frau. Puh, ganz schön viel. Und wer die Ausstellung in Koblenz nicht sehen kann, sie wandert demnächst im August nach Karlsruhe und ist dann im September in Hamburg im Proxy zu sehen. Termine auf der Homepage. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting!
Das erinnerte mich gerade ein kleines bisschen an Loriots. Ist es Ödipussy, wo er zu seinem Verein geht, zu dem Karnevalsverein und sie irgendwie noch nach einem griffigen Titel für den Verein suchen und dann geht es um Karneval und Kleingärtner und die Rolle der Frau in Bezug auf, und dann wird der Titel auch immer länger. Als gerade viel und die Rolle der Frau, da muss ich spontan daran denken. Ja, Ödipussy.
So, und dann Film. Jetzt nochmal am Schluss wieder einen Hinweis über happyshooting.de/hi. Und zwar hat uns der Wolf noch geschrieben und einen Filmtipp abgeliefert über eine Fotografin, von der ich auch nicht so richtig viel wusste. Es geht über, ich weiß noch nicht mal, wie man den Namen genau ausspricht, Lucia Moholy. Der Film heißt Die Bauhausfotografin, ist 56 Minuten lang in der Mediathek von Arte verfügbar bis zum 11.05. nächsten Jahres. Und zwar hat Lucia Moholy gelebt von 1894 bis 1989, war als Bauhausfotografin eine Pionierin der neuen Sachlichkeit. Ihre Fotografien prägen bis heute das Bild von der legendären Kunstschule. Nicht nur die Gebäude und Objekte fingen sie ein, sondern auch den Geist und die Atmosphäre des Bauhauses. Ihr Ehemann wurde 1923 ans Bauhaus berufen. Gemeinsam arbeiteten sie dort und der Ehemann wurde berühmt als Erfinder des Fotogramms, eines Fotos ohne Film. Lucias Anteil daran wurde erst spät bekannt, als die gebürtige tschechische Jüdin 1933 nach der Machtergreifung der Nazis Deutschland verlassen musste, konnte sie ihren wichtigsten Besitz, ihre Glasnegative, nicht mitnehmen. Sie hielt sich in London mühsam über Wasser und arbeitete für den britischen Geheimdienst an der Mikroverfilmung wertvoller Dokumente. Mit ihrer Vision von Mikrofilm als frei zugängliche Information für alle gilt sie heute als Pionierin des Internets. Nach dem Krieg machte Lucia sich auf die Suche nach ihren Glasnegativen. Bauhausdirektor Walter Gropius, inzwischen bekannter Architekt und Professor in Harvard, mit dem sie befreundet war, hatte ihr verschwiegen, dass er die Glasnegative besaß und mit den Fotos das Bauhaus weltberühmt machte, ohne jemals Lucias Namen zu nennen. Erst nach langen Verhandlungen schickte Gropius ihr einen Teil der Glasplatten. Der Film erzählt Lucia Moholys abenteuerliche Geschichte und wie sich Künstler und Künstlerinnen in den USA und Europa bis heute von ihr inspirieren lassen. Eine Lucia Moholy Retrospektive wird nach Prag ab Februar 2025 auch im Fotomuseum Winterthur gezeigt. Da sieht man mal wieder, spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken, wie Frauen in der Geschichte große Beiträge geleistet haben, aber oft ja nicht denn die entsprechenden Lorbeeren dafür bekommen haben.
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Da wird es noch sehr, sehr viele Beispiele in der Geschichte geben.
Gibt es aus der Technik, aus der Computerei, aus der Weltraumfahrt und überall gibt es diese Beispiele. Das scheint eines der Beispiele zu sein. Also wusste ich nicht und sie verdient Anerkennung, wenn auch leider erst nachdem sie gestorben ist. Aber
Wolf, den cooler Film werde ich Tipp.
Angucken. Ja. Danke für den Tipp. Super. Damit
war mir sind auch wir nicht bekannt.
Am Ende von Happy Shooting. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder da.
Und wünschen euch viel Spaß beim Bearbeiten mit einem der Lightroom Classic Alternativen und verabschieden uns mit einem gepflegten, mit
einem zünftigen 3, 2, 1.
2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.